Die Radio Wissen. Hörsaal.
Mit Hans-Jürgen Bartsch und der geht mit euch heute mal in die frühe Kindheit zurück. Der Hörsaal berichtet ja an diesem Wochenende von einem Symposion der Volkswagen-Stiftung auf Schloss Herrenhausen bei Hannover, das unter dem Motto stand Randzonen des Willens, Entscheidung und Einwilligung in Grenzsituationen der Medizin, Anthropologie, Psychologie, Recht und Ethik.
Ich will.
Schon von Anbeginn an oder sehr früh sind Säuglinge zu Willensäußerungen fähig.
Ich will.
Ein bisschen später können sie auch ihren eigenen Willen durchsetzen. Sie stoßen den Löffel mit dem Brei zurück.
Ich will.
Unbestreitbar ist nur, dass wir Dinge tun wollen.
Ich will.
Zum Beispiel will ich an einem schönen Tag einen Spaziergang machen.
Ich will.
Ohne Handeln hängt der Wille gleichsam in der Luft.
Ich will.
Ergebnis dieser Willensbildung ist der Wille als Entschluss.
Ich will.
Das Bauchgefühl spielen bei der Willensbildung eine wesentliche und häufig sogar ausschlaggebende Rolle.
Ich will.
Wollen zu können, in Freiheit handeln zu können, ist keine Selbstverständlichkeit.
Die Entwicklungspsychologin und Professorin Gertrud Nunner-Winkler von der Ludwig-Maximilians-Universität München befasst sich mit der Willensentscheidung von Säuglingen und Kleinkindern. Sie spricht gleich über Wille und Wollen beim Kind und in der Nähe des Todes. Dabei geht es gegen Ende ihres Vortrages auch um solche schwierigen Entscheidungen, ob ein Geschwisterkind beispielsweise eine Knochenmarkspende leisten sollte oder nicht. Da mutet es fast schon einfach an, wenn ein Kind vor der Frage steht, ob es dem Drang nach einer Süßigkeit nachgeben soll, die es einem Gleichaltrigen stehlen müsste. Nunner-Winkler nennt Zahlen, inwieweit Kinder darüber schon moralisches und rechtliches Wissen haben.
Ich behandle im folgenden Teil die Frage der moralischen Handlung. Im Feld war natürlich lange Zeit die Forschung von Kohlberg dominant. Danach entwickelt sich das moralische Bewusstsein in einer irreversiblen Abfolge von je in sich ganzheitlich strukturierten Stadien, wobei höhere Stadien zunehmend bessere Lösungen erlauben und auf jeder Stufe herrscht ein kognitiv-affektiver Parallelismus. Das heißt, die Gründe, die für die Geltung von Normen angeführt werden, sind strukturgleich den Motiven, die ihre Befolgung anleiten. Und Kohlberg beschreibt die Entwicklung so, dass bis zu 10, 11 Jahren tut das präkonventionelle Kind glaubt, Normen würden gelten, weil sie von Autoritäten gesetzt und mit Sanktionen ausgestattet sind, würden befolgt, um Strafen zu vermeiden oder Belohnungen zu erringen. Auf dem konventionellen Niveau, was für die meisten Erwachsenen typisch ist, glauben die Leute, Normen gelten, weil sie faktisch in der eigenen Gruppe oder in der eigenen Gesellschaft vorherrschen und werden befolgt, um soziale Akzeptanz zu erringen oder Gewissensbisse zu vermeiden. Und erst auf dem postkonventionellen Niveau, was außer Kohlberg und Martin Luther King sowieso fast niemand erreicht, werden Normen deswegen als gültig erachtet, weil sie aus universellen Prinzipien Gleichheit, Achtung vor der Würde der Person abgeleitet sind und werden aus Einsicht befolgt. Diese Beschreibung gerät insbesondere, was das kindliche Moralverständnis anlangt, unter Kritik, und zwar von mehreren Seiten. Bei Kohlberg ist sowohl die Motivation des Kindes instrumentell, also straforientiert, wie auch das Verständnis der Normen instrumentell, nämlich weil die Normen sanktionsbewehrt sind. Die Altruismusforschung wies darauf hin, dass Kinder schon sehr früh ganz uneigennützig mit anderen teilen, ihnen helfen, sie unterstützen. Die Bereichstheorie hat darauf hingewiesen, dass Kinder schon relativ früh konventionelle und moralische Regeln unterscheiden können. Ich sage es Ihnen mal an einem Experiment. Man legt den Kindern konventionelle und moralische Regeln vor, zum Beispiel, da gibt es eine Familie, eine Schule, ein Land, da erlaubt der Vater, der Direktor, der König, dass man Erwachsene mit Vornamen ansprechen darf oder dass man ein anderes Kind schlagen darf. Ist es okay, wenn man das dann tut? Und schon früh sagen die Kinder, wenn es üblich ist, Erwachsene mit Vornamen anzusprechen, ist es okay, aber ein anderes Kind schlagen, auch wenn der Vater, der Direktor und das erlauben, das darf man nicht, Gedankenstrich, nicht einmal der liebe Gott darf das. Sie unterscheiden diese Normen nicht nur nach den Kriterien, sodass die moralischen Regeln autoritätsunabhängige, universelle und unabänderliche Gültigkeit zuschreiben, während sie die konventionellen Regeln als Gesetz durch Vereinbarungen getroffen nur für die Zugehörigen gültig und als veränderbar begreifen, sondern sie unterscheiden die Regeln auch nach den Inhalten. Bei Moral geht es um Schadenvermeidung und Fairness, um Rechte und Pflichten, bei Konventionen um die Koordination von Interaktionen und die Sicherung der sozialen Ordnung. Ich meine, man fragt sich natürlich, da habe ich jetzt lauter unterschiedliche Beschreibungen, alles empirisch gemacht, ja, wie gehe ich mit den Widersprüchen um? Es hilft vielleicht, wenn man auf die Erhebungsmethoden guckt. Der Kohlberg hat Handlungsempfehlungen in moralischen Dilemmata erfragt, die Altruismusforschung hat spontanes Handeln beobachtet und die Bereichstheorie hat das Normenverstehen exploriert. Nun könnte das natürlich sein, dass die Kinder die Normen angemessen verstehen, wie die Bereichstheorie sagt, aber solange ihnen die Moral egal ist, solange sie keine moralische Motivation aufgebaut hat, verstehen Sie dem Kohlberg seine Frage, was soll der Protagonist in einem Dilemma tun, als Klugheitsfrage? Soll ich Handschuhe anziehen oder soll ich nicht? Ja, soll ich jetzt einbrechen oder soll ich nicht? Dann mache ich halt, was mir am besten nützt. Es könnte ebenso sein, dass die Altruismusforschung spontanes Verhalten beobachtet. Die Kinder tun anderen unterstützen, wenn sie vielleicht gerade Lust dazu haben. Aber wenn sie vielleicht keine Lust dazu haben, und moralische Motivation hat natürlich damit zu tun, dass man was auch macht, was man soll, wenn man keine Lust dazu hat. Gut, also ich denke, um es zu klären, muss man das moralische Wissen getrennt erheben von der moralischen Motivation, und zwar in Situationen, in denen spontane Bedürfnisse kollidieren mit den Normen. Und das habe ich in Logik gemacht. Das ist eine Stichprobe von 200 gewesen, eine Längsschnittstudie, 4 bis 22 Jahre. Um das moralische Wissen zu erheben, habe ich im Alter von 4, 6 und 8 den Kindern einfache Bildgeschichten vorgelegt, in denen der Geschichtenheld in Versuchung ist, eine Regel zu übertreten, die Süßigkeiten eines anderen zu nehmen, einem durstigen Bittsteller das eigene Getränk vorzuenthalten, den zu Unrecht erworbenen, erhaltenen Preis nicht mit dem benachteiligten Kind zu teilen oder einem anderen Kind in einem Wettbewerb nicht zu helfen. In der Versuchungssituation wurde gefragt, darf man nehmen? Sollte man teilen, helfen oder braucht man das nicht? Warum, warum nicht? Nach der Regelübertretung wurde die Emotionszuschreibung zu dem hypothetischen Regelbrecher erfragt. Es wurde gefragt, wie fühlt sich der Übeltäter und warum fühlt er sich so? Das sollte moralische Motivation erfassen, und die Logik dahinter ist ein kognitivistisches Emotionsverständnis. Danach sind Emotionen zwar rasche und globale, aber kognitiv gehaltvolle Urteile, und zwar über die subjektive Bedeutsamkeit von Sachverhalten. Der Geschichtenheld hat eine Regel übertreten und zugleich hat er ein Bedürfnis befriedigt. Da können die Kinder jetzt mit ihrer Emotionszuschreibung anzeigen, was finden sie wichtiger, dass er sein Bedürfnis befriedigt hat oder dass er die Regel übertreten hat. Gut, ich komme zu den Ergebnissen moralisches Wissen. 98% schon der Vierjährigen wissen, stehlen darf man nicht. Spätestens mit 6 bis 8 Jahren wissen zwischen 85% und 95% oder geben an, dass man in den vorgelegten Situationen helfen oder teilen sollte. Gefragt nach den Begründungen stellt sich heraus, dass sie nur eigentlich kaum über 10% in allen Geschichten und allen Erhebungszeitpunkten auf Folgen für den Täter, auf Sanktionen verweisen. Also Mutter, Lehrerin lobt, schimpft, die anderen Kinder mögen, mögen ihn nicht und teilen und helfen das nächste Mal auch nicht. Nur in der Getränkegeschichte verweisen sie sehr häufig auf die Folgen für das Opfer, sonst verdürstet er. Und die meisten Antworten sind deontologisch, dass sie bewerten die Handlung oder den Täter, das ist Diebstahl, der ist unfair, die ist geizig. Das widerspricht dem Kohlberg, der ja dachte, die Kinder rekurrieren nur auf Sanktionen. Es entspricht aber der Bereichstheorie. Und was in unserem Kontext interessant ist, dass schon die Vorschulkinder mehrheitlich allgemeine Hilfeleistungspflichten anerkennen. Gut, komme ich jetzt zur Entwicklung des Wollens. Ich verzichte jetzt darauf zu sagen, dass wir von den Neurowissenschaftlern oft weitreichende Thesen, Illusion, Wille und so weiter, freier Wille. Ich jedenfalls möchte im folgenden Stufen des Wollens unterscheiden und dann bei der zweiten Stufe auch gerade der Autonomie unterscheiden. Also schon von Anbeginn an oder sehr früh sind Säuglinge zu Willensäußerungen fähig. Das heißt, sie können intentionale und zielgerichtete Handlungen ausführen. Der Piaget hat es, der Säugling wackelt, damit das Mobile da oben sich bewegt. Und ein bisschen später können sie auch ihren eigenen Willen gegen die Betreuer durchsetzen. Sie stoßen den Löffel mit dem Brei zurück, wenn sie nichts mehr essen wollen. Wenn sie anfangen können zu laufen, explorieren sie. Die Umwelt kommt dann auch zu Konflikten, wenn die Eltern sich besorgen. Und ab 2 Jahren entwickelt sich ein Urheber selbst. Das stellt man fest durch den Rouge-Test, wenn das Kind sich selbst im Spiegel erkennt. Man macht einen roten Fleck auf die Stirn und wenn es sich im Spiegel erkennt, weiß man, dass es sich selbst erkennt. Und ab der Selbsterkenntnis im Spiegel setzt dann die Trotzphase ein, wo das Kind versucht, eigene Bestrebungen durchzusetzen, alles selber machen zu wollen, alles alleine machen zu wollen. Also schon von früh an können Kinder eigene Willensbestrebungen durchsetzen. Sie sind aber auch von relativ früh an fähig und bereit, altruistische Handlungen zu vollziehen. Also schon Säuglinge, da gibt es das Phänomen der Gefühlsansteckung, die Babys weinen, wenn die anderen weinen. Aber ab dem Zeitpunkt, wo sie sich selber im Spiegel erkennen, sind sie zu genuiner Empathie fähig. Das heißt, sie können im Bewusstsein halten, dass das nachempfundene Gefühl eigentlich dem anderen zugehörig ist. Und jetzt können sie genuin prosoziale Handlungen ausführen. Sie können die Mama holen, wenn das Baby schreit, oder der frierenden Oma eine Jacke bringen. Und sie können auch das machen, was also als freiwillige Gehorsamsbereitschaft diskutiert wird. Das heißt, sie sind bereit, den Anforderungen oder Geboten der Mutter auch dann zu folgen, wenn die Mutter nicht dabei ist, wenn sie nicht kontrolliert werden. Und dann gibt es einen Streit in der Literatur, ob das jetzt schon Moral ist oder nicht. Ich neige eher der Position zu, die auch Blasi vertritt, nämlich, dass man von Moral erst sprechen kann, wenn das Kind anhand von willentlich bejahter Standards urteilt und wenn es aus einem Verpflichtungsgefühl heraus handelt. Aber gut. Ab 4 bis 5 Jahren passiert ein richtiger Entwicklungsschub bei den Kindern und es beginnt die Möglichkeit, ein Wollen zweiter Stufe, Second Order Desire, auszubilden. Und was da zugrunde liegt, ist die Fähigkeit, zu vorgegebenen in Distanz zu treten. Und in der Tat passiert es durch das Zusammenspiel von unterschiedlichen Lernprozessen, kognitive, motivationale, volitionale. Ich mache es an 3 Experimenten die Beispiele. In der kognitiven Dimension ist es die Steigerung der Rollenübernahmefähigkeit. Also die kleinen Kinder glauben, die Welt ist so, wie ich sie sehe. Irgendwann begreifen sie, ich sehe sie so, du siehst sie so. Und dann begreifen sie, ich weiß, dass du weißt, dass ich sie so sehe, du sie so siehst. Noch ein bisschen später können sie die dritte Personenperspektive einnehmen. Noch ein bisschen später können sie die Systemperspektive einnehmen. Das ist jetzt alles Kohlberg sozusagen. Und ganz zum Schluss können sie die Perspektive aller Vernunftwesen überhaupt einnehmen. Worauf es jetzt hier ankommt, im Alter so ab 4, 5, ist der Übergang von der objektiven zur subjektiven. Die Welt ist so, wie ich sie sehe, versus ich sehe sie so, du siehst sie so. Und es wird mit dem berühmten Maxi-Test, also ich sage es Ihnen als Beispiel, weil man es sich gut vorstellen kann. Der Maxi steckt seine Schokolade im blauen Schrank und geht raus spielen. Inzwischen kommt die Mama und tut sie in den grünen Schrank rüber. Und jetzt kommt das Kind zurück. Wo sucht der Maxi die Schokolade? Die jüngeren Kinder sagen, im grünen Schrank, denn da ist sie ja. Und die älteren sagen, aber er weiß ja nicht, dass die Mama, und er sucht sie am falschen Ort. Okay. Was sich entwickelt, ist das Zeitverständnis. Schon die Säuglinge haben ein implizites Zeitverständnis. Wenn die Mama anfängt, die Flasche herzurichten, dann hören sie auf zu schreien, weil sie schon wissen, jetzt kommt es nachher. Aber in dem Alter, so 4 bis 5, erweitert sich das und sie fangen an, ein Konzept von Dauer zu entwickeln. Verständnis von Dauer. Also ein Beispiel ist, man legt den Kindern die Geschichte vor. Die Kinder wollen alle Fußball spielen, aber da sagen sie zum einen, du hol doch den Ball, damit wir spielen können. Dann geht der ums nächste Hauseck, hat aber keine Lust, nach Hause zu laufen. Dann kommt er nachher gleich wieder. Und die älteren Kinder sagen, hey, du warst überhaupt nicht zu Hause, du warst viel zu kurz weg. Also sie haben ein Verständnis von Dauer allmählich. Bischof Köhler hat das ziemlich detailliert alles untersucht. Und wenn sie das entwickeln, dann stellen sie sich die Zeit wie so eine Achse vor. Und auf dieser Achse können sie dann vergangene Bedürfnisse und künftige Bedürfnisse sich gleichzeitig vergegenwärtigen, können die miteinander vergleichen und sind dazu auch jetzt kognitiv in der Lage, die Bedürfnisse zu hierarchisieren. Sie können sagen, okay, das Gegenwärtige, das tue ich jetzt nicht, damit ich dann das Künftige. Das ist jetzt die kognitive Seite. Sie können es hierarchisieren. Was wirklich wichtig ist, damit Sie es auch faktisch im Handeln durchhalten können, ist die Entwicklung der exekutiven Kontrollfähigkeiten. Das ist Aufmerksamkeitssteuerung, Impulskontrolle, Fehlerkorrektur und so weiter. Also das ist das berühmte Experiment, was Sie sicherlich alle kennen, von dem Delayed Gratification Pattern. Also man setzt ein Kind in den Laborraum und zeigt ihm ein kleines Stückchen Schokolade und ein großes Stück Schokolade und sagt, du darfst das kleine gleich essen, aber wenn du es aushältst zu warten, bis ich dann wiederkomme, kriegst du das große Stück. Schon die Vorschulkinder wissen, dass es viel toller ist, das große Stück zu haben. Dann geht der Versuchsleiter raus und die Jüngeren stopfen das rein und die Älteren können es aushalten. Und wie machen sie das? Aufmerksamkeitskontrolle, also Selbstablenkung. Die setzen sich auf die Hände, sie gucken weg und sie denken abstrakt über die Schokolade, die ist viereckig, statt zu denken, oh, die würde so toll süß schmecken. Okay. jetzt komme ich zum Aufbau moralischer Motivation. Die moralische Motivation ist in jedem Falle ein Second-Order-Desire. Deswegen bin ich auch der Meinung gewesen, was ich vorhin sagte, dass diese frühe freiwillige Gehorsamsbereitschaft nicht wirklich moralisch ist. Es ist ein Second-Order-Desire, weil es gibt zweierlei zu bedenken. Einerseits habe ich das Bedürfnis und auf der anderen Seite möchte ich vielleicht die Norm befolgen. Das ist ein Widerstreit. Um den lösen zu können, muss ich die beiden widerstreitenden Motive hierarchisieren und muss einem den Vorrang geben. Es ist nicht unbedingt gesagt, dass die exekutiven Fähigkeiten oder die Fähigkeit wollen zweiter Stufe, dass das schon hinreicht dafür, dass man moralische Motivation hat. Es ist nur eine notwendige Bedingung. Es ist nicht zureichend. Zureichend wäre erst, wenn mir die Moral auch wichtig ist. Also auch um Leistungsmotivation zu haben, muss ich Selbstkontrolle haben. Dann darf ich jetzt nicht nachmittags spielen gehen, wenn ich morgen den Test gut abschneiden will. Okay, wie sieht es aus mit der Emotionszuschreibung? Ich habe Ihnen vorhin gesagt, 98% der Vierjährigen wissen, stehlen darf man nicht. Das ist böse, das ist Diebstahl und der ist ein Dieb. Und dann frage ich sie, wie fühlen sie sich? Dann sagen 80%, der fühlt sich klasse, diese Süßigkeiten schmecken einfach toll, verstehst du? Die Beate Sudan und ich haben überprüft, ob das ein methodisches Artefakt ist, in einer Reihe von Querschnittexperimenten und haben dann herausgebracht, dass die Kinder glauben, es fühlt sich gut, wer erfolgreich tut, was er will, und fühlt sich schlecht, also wer die Süßigkeiten klaut, die er haben will. Er fühlt sich schlecht, wer nicht tut, was er will, nämlich der, der heroisch der Versuchung, Süßigkeiten zu klauen, widersteht. Oder er fühlt sich schlecht, wer tut, was er nicht will, nämlich einen anderen aus Versehen verletzt. So, es ist zwischenzeitlich ganz gut validiert, dass die Emotionszuschreibungen prädiktive Kraft haben. Also wer einem Übeltäter positive Emotionen zuschreibt, hat deutlich höhere Raten an aggressivem, auffälligem oder delinquenten Verhalten. Also das heißt, die Emotionszuschreibungen messen auch moralische Motivation. Wenn das der Fall ist, dann kann ich gucken, wie begründen die Kinder, dass der Übeltäter sich schlecht fühlt. Das würde mir eine Information geben, wie die Kinder die moralischen Motive verstehen. Und in der Literatur wird diskutiert, die Leute befolgen Normen, weil sie Bestrafungen fürchten, weil sie soziale Ablehnung fürchten, Verachtung, weil sie Gewissensbisse fürchten, Kohlberg und Freud. Oder, wie der Schopenhauer sagen würde, moralisch ist allein die Handlung, die erwächst aus der Identifikation mit dem Wohl und Wehe des anderen, also nur aus Mitleid. Oder, wie der Kant, moralisch ist allein jene Handlung, die aus Achtung vor dem Gesetz erfolgt. Wie begründen die Kinder? Wiederum ist über alle Geschichten hinweg die Folgen für sowohl Täter wie Opfer werden selten benannt. Die allermeisten fokussieren auf die Moral. Die sagen dann, der fühlt sich schlecht, weil was er getan hat, ist falsch und er hätte das nicht tun sollen, er hätte doch teilen sollen und er überlegt, wie er es wieder gut machen kann. Ich schließe daraus, dass aus Sicht der Kinder die moralische Motivation intrinsisch ist, das heißt sanktions- und autoritätsunabhängig und formal urteilsbezogen. Das möchte ich an den beiden Reaktionen auf die beiden Teilengeschichte sagen. Das eine war, das Getränk mit dem durstigen Kind zu teilen, das andere den zu Unrecht erhaltenen Preis teilen. In der Begründung, warum man teilen sollte, also im Normwissen, haben die Kinder klar unterschieden. Im einen Fall, weil der sonst verdurstet, im anderen Fall, weil das einfach eine Sauerei war, weil das ungerecht war. Diese Differenz spiegelt sich in der Begründung der negativen Emotionen nicht wider. In beiden Fällen sagen sie, der fühlt sich schlecht, weil er hätte doch teilen sollen, weil das falsch war, was er gemacht war. Ich schließe daraus, dass die Motivstruktur formal ist. In jeder konkreten Situation muss ich urteilen, was ist richtig zu tun. Und die Motivstruktur sagt mir, was richtig ist zu tun, tue ich auch dann, wenn es mich was kostet. Diese Motivstruktur, ich nenne sie willentlich bejahte Selbstbindung an Moral, ist ichnah, weil sie den Kunden zugänglich ist. Und das ist typisch für heute aufwachsende Kinder, frühere Generationen. Ich habe dann Generationenvergleiche auch gemacht. Die reagieren auf Regelübertretungen mit Scham, Schuld, schlechtes Gewissen, Angst, nicht mehr weiterleben zu können. Jeder sieht es mir auf der Straße an. Ich würde überhaupt nie mehr lachen können. So reden die dann eher. Ich denke, dass dieses ein Wandel ist, der sich vor allem in der zweiten Hälfte des folgenden Jahrhunderts vollzogen hat und in zwei Dimensionen. Die Moralvorstellungen haben sich gewandelt, so dass die Moral eingegrenzt wurde auf eine Art universelle Minimalmoral. Dafür der persönliche Bereich sich sehr erweitert hat. Also Sexualmoral ist ein gutes Beispiel, das ist rübergeschoben worden. Und die Erziehungspraktiken haben sich gewandelt. Die Kinder erfahren mehr Gleichachtung. Man erklärt ihnen die Regeln, statt ihnen die Verbote aufzuoktroyieren. Und das ist auch leichter, wenn ich nur Minimalmoral, das kann ich einem Kind erklären, du sollst den anderen nicht schlagen, weil es dem wehtut. Aber ihm sagen, warum der kleine Junge da nicht mit sich rumspielen darf, wenn sie den Film Das weiße Band gesehen haben. Da hat der Pfarrervater dem Kind die Hände auf den Rücken gebunden, damit er nicht und so weiter. Das kann ich einem Kind nicht erklären. Okay. Im Durchschnitt, also von 4 bis 22, steigt die moralische Motivation kontinuierlich an. Also die moralisch Desinteressierten, das sind 70% im Alter von 4 Jahren und im Alter von 22 sind es unter 20%. Gut, ich bin jetzt mit dem ersten Teil fertig. Ich komme zum zweiten Teil. Und der zweite Teil sieht so aus, dass ich sage, ich habe davon gesprochen, dass es möglicherweise eine Art Pflicht gibt zu der Knochenmarkspende, aber das ist natürlich eine weite, eine unvollkommene Pflicht. Das Ausmaß, in dem ich zu Behandlungen verpflichtet bin, hängt ab von meinen Einschätzungen. Ich muss abschätzen können, was sind die Konsequenzen für den anderen, was sind die Konsequenzen für mich, und zwar für mich sowohl, wenn ich spende, wie auch, wenn ich die Spende verweigere. Um die Konsequenzen für den anderen abschätzen zu können, muss ich wissen, was dem widerfährt. Ich muss verstehen, was es heißt, zu sterben. Und das Todesverständnis entwickelt sich erst so ab 5 bis 6, fangen Kinder an zu verstehen, dass Tod irreversibel und universell ist. Die Toten kommen nicht mehr zurück und da jeder stirbt. Ich persönlich sterbe und es ist auch unvermeidlich, dass alle Lebewesen sterben. Ich weiß nicht wann. Und Nonfunktionalität heißt, es endet das Leben mit dem Zusammenbruch der Körperfunktionen. Also die ersten beiden werden schon mit 5 bis 6 Jahren verstanden, aber die Nonfunktionalität und die Kausalität, nämlich dass das Ende der vitalen Funktionen, dass das der Tod ist, verstehen sie erst mit 7 bis 10 Jahren. Diese Abfolge ist relativ kulturinvariant und abhängig anscheinend auch von der kognitiven Reife, aber es gibt natürlich Entwicklungsgeschwindigkeitsdifferenzen. Wer selber Tod in der eigenen Nähe erlebt hat, der versteht früher, dass der Tod irreversibel ist. Wer selber eine schwere Krankheit erlebt hat, versteht früher die Kausalität, die biologischen Sachverhalte. Es kommt noch ein zweites hinzu. Also ich sage mal, frühestens ab 10 so ungefähr verstehen sie voll, aber was Tod heißt. Und man kann sich fragen, wann man den Tod überhaupt richtig voll versteht. Letztlich versteht man ja überhaupt nicht. Aber was natürlich vielleicht schon noch ein bisschen fehlt, ist die affektive Einschätzung dessen, was der Verlust des gelebten Lebens bedeutet. Ich schließe das daraus, das ist jetzt von mir eine Spekulation, dass Selbstmord die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen ist und jeder zweite Jugendliche hat schon mal an Selbstmord gedacht. Und die Jugendlichen assoziieren dann den Tod mit Geborgenheit, Friede, Harmonie, Entlastung von Belastungen und so weiter. Und ich denke, das ist etwas, was sich vielleicht erst im Laufe der weiteren Lebensführung voll entwickelt, das Verständnis nämlich dessen, dass es heißt, wenn der andere gestorben ist, dann hat er gar kein Leben mehr gehabt. Er hat keine Partnerbeziehung eingehen können, keinen Beruf, keine Kinder erziehen, keine Enkel erleben können. Also die Folgen für den anderen ist, dass er tot ist und ich muss verstehen eigentlich, was das heißt. Jetzt kommt die Folgen für den Spendenentscheider. Wenn ich mich entscheide, das zu machen, dann habe ich gesundheitliche Gefährdungen. Wenn ich die Literatur richtig verstanden habe, sind die abschätzbar. Ich habe das Risiko, dass ich nachher immer wieder herangezogen werde. Und es könnte sein, dass ich mir denke, dass ich nur instrumentalisiert werde in der Familie. Jetzt, wenn ich unterlasse, dann verliere ich natürlich das Geschwisterkind. Aber was wahrscheinlich dramatischer ist, ist die Familiendynamik, die dadurch ausgelöst wird. Die Studien zur Trauerbewältigung zeigen, dass der Tod eines Kindes der Todesfall ist, der am allerschwersten bewältigt wird. Sehr häufig und zumeist schreiben die Eltern sich Schuldgefühle zu. Es kommt zu einer Entfremdung, es kommt zu Beziehungskrisen, was zum Teil auch damit zusammenhängt, dass die Geschlechter unterschiedlich sozialisiert sind, ihre Gefühle auszuagieren. Die Frauen tun die Trauer vielleicht ein bisschen mehr ausleben und die Männer ziehen sich zurück und gehen in Beruf und die Frau interpretiert es als mangelnde Betroffenheit. Also es kommt zu Entfremdungen. Jetzt, wenn ich die Situation habe, dass ich ein leukämiekrankes Kind habe, was das andere Kind hätte retten können, dann verschärft sich aus meiner Sicht das ganz ungeheuerlich. Denn nicht nur habe ich jetzt hinterher die Schuldgefühle, die ich sowieso hätte, wenn mein Kind gestorben ist. Jetzt kommt noch dazu, dass es mir nicht gelungen ist, dieses andere Kind dazu zu bewegen, etwas auf sich zu nehmen, was doch wirklich jetzt nicht so schlimm gewesen wäre. Warum habe ich so ein egoistisches Kind? Was habe ich falsch gemacht? Also es verschärft sich die ganze. Das heißt, das nicht gespendet habende Kind ist konfrontiert mit dem Risiko eines richtigen Familienzerfalls und konfrontiert mit der Tatsache, dass die Eltern ihm schon mit einer gewissen Ambivalenz gegenübertreten. Dazu kommt dann natürlich, das Kind hat natürlich riesen Ängste vor dieser Operation, aber im Laufe des Lebens, wenn es älter wird, fängt es an, was ihm widerfahren ist, erfahrt ja neue Interpretationen. Plötzlich versteht es, was das heißt, dass das Geschwister nicht hat leben können. Und es versteht, dass die eigenen Ängste, die findet es auf einmal vielleicht gar nicht mehr nachvollziehbar. Außerdem hat es vielleicht während der Kindheit Eifersucht gehabt, Konkurrenz. Man muss dazu sagen, ich meine, die Mutter kümmert sich die ganze Zeit um dieses kranke Kind. Und sowohl prosoziales Handeln, Handlungsbereitschaft, wie auch die Gehorsamsbereitschaft bei den kleinen Kindern sind immer höher im Kontext einer sicheren Bindung. Die sichere Bindung erwächst, wenn die Mutter feinfühlig ist, die Bedürfnisse des Kindes nach Interaktion und nach Rückzug wahrnimmt und angemessen darauf eingeht und später Verbote erklärt oder so. Ja, aber wenn die Mutter verstrickt ist in die eigenen Ängste und Verzweiflungen und in Depressionen, weil das andere Kind so krank ist, dann tut sich das potenzielle Spenderkind vielleicht zurückziehen. Das heißt, es hat weniger Chance, prosoziale Handlungsbereitschaft, Gehorsamsbereitschaft zu entwickeln, vielleicht auch geringere. Geschwister sind ja untereinander im Normalfall konkurrenzorientiert und kommt ja auch manchmal vor, dass man den anderen einfach auch wegwünscht oder so. So, jetzt habe ich dieses Kind, hat die Spende verweigert und jetzt wird es erwachsen. Das erinnert sich. Oh, damit kann man ja gar nicht leben. Also, sage ich jetzt mal. Was ich damit eigentlich sagen will, dass ich denke, ja, ich habe da auch lange drüber nachgedacht, aber ich habe das Gefühl, es gibt überhaupt keinen Ausweg. Ich denke, man muss das Kind dazu bringen. Gut. Was ich dann denke, was aber vielleicht schon sinnvoll wäre, ich habe da gelesen, dass in Schweden ist es sogar erforderlich, dass eine dritte Person einbezogen wird. Und es scheint mir eigentlich eine sinnvolle Forderung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Eltern haben die Fürsorgepflicht für ihr krankes Kind und sie haben auch den ganz starken Wunsch, dass das gerettet wird. Ja? Und dann werden sie natürlich sagen, also komm, mach dir doch nicht ins Hemd wegen dieser Spritze, das ist doch überhaupt nicht so schlimm. Die nehmen vielleicht die Sorgen des Spenderkindes nicht ausreichend ernst. Und sie tun indirekt, unvermeidlich, durch ihre ganze Druck und die Interessenhaltung, tun sie also das Kind quasi unter Druck. Die Kinder, mei, die kriegen das doch mit. Die Kinder wissen doch schon, hängt doch durch den Ohren raus, was man selber denkt. Man muss es ja gar nicht sagen, das sehen die doch. Mimik. Gut. Und das heißt, es kann gut sein, das Kind fühlt sich einfach unter wahnsinnigem Druck und da gibt es natürlich auch oft den Mechanismus Reaktanz, das tue ich doch jetzt überhaupt nicht, wenn bloß weil ihr mich und so weiter. Das heißt, dass ich denke, wenn man einen Dritten hätte, der wahrscheinlich therapeutisch und familiendynamisch und was weiß ich alles, das ist natürlich total alles kann, wenn der das Vertrauen gewinnen könnte von Eltern und Kind, dann könnten die Eltern sich darüber auslassen, dass ihr Kind so egoistisch ist, dass es es nicht machen will und warum sie Ängste und Sorgen haben. Und das Kind könnte sagen, hey, das macht mir Ängste und ich werde dann nur von dem benutzt, außerdem bin ich sowieso eifersüchtig. Jeder könnte seine Gefühle rauslassen und dieser Dritte könnte auch als ein bisschen als unparteiliche Person vielleicht mehr Glaubwürdigkeit gewinnen. Okay, ich bin fertig, danke Ihnen.
Gertrud Nona Winkler über Wille und Wollen beim Kind. Ebenfalls auf der Veranstaltung sprach der Direktor des Instituts für Wissenschaft und Ethik, Professor Dieter Sturmer aus Bonn. Er nimmt Stellung zu der Frage, inwieweit die Neurowissenschaften zur Verortung der Willensfrage beitragen können. Hier seine Rede zum aktuellen Forschungsstand.
Die Neurowissenschaften wecken zu Recht hohe Erwartungen im Hinblick auf Grundlagenprobleme, wie aber eben auch auf künftige Therapiemöglichkeiten. Wenn es darum geht, was wir im richtigen Leben vorhaben oder tun, geben sie, anders als oft angenommen wird, verblüffenderweise aber wenig Auskunft. Ich möchte Ihnen nun zeigen, warum das so ist und warum die Kooperation zwischen Philosophie, Psychologie, Psychiatrie und Neurowissenschaften so wichtig ist. Um Missverständnissen vorzubeugen, ich spreche hier als klassenbewusster und skeptischer Philosoph, der aber eben auch Leiter einer neurowissenschaftlichen Einrichtung ist und tagtäglich Tür an Tür mit der Big Science und den hochkompetenten Kolleginnen und Kollegen aus den Neurowissenschaften zu tun hat. Und das lässt einen nicht unbeeindruckt. Der Streit, ob die Dichter und Denker menschliche Freiheit entdeckt oder doch bloß konstruiert haben, begleitet die Philosophie seit ihren Anfängen. In den letzten Jahrhunderten hat sich eine Vielzahl von wissenschaftlichen Disziplinen, insbesondere aus den Naturwissenschaften, in diesen Streit eingemischt. Einer interdisziplinär mittlerweile weit verbreiteten Position zufolge ist es nicht möglich, unter den Bedingungen naturwissenschaftlich geprägter Weltbilder sinnvoll von menschlichem Wollen oder menschlicher Freiheit zu reden. Und für diese Annahme sprechen in der Tat gewichtige Gründe. Naturalistische Vorgaben versperren auf jeden Fall den Weg in fantastische Welten, die wir aus Religionen oder der Literatur kennen. Sie schließen aber keineswegs aus, dass Personen sich in der Welt der beobachtbaren Ereignisse auf eine denn doch sehr spezifische Weise verhalten, die andere Wesen oder Objekte in dieser Form nicht teilen. Zu den Besonderheiten von Personen gehört vor allem die Fähigkeit, ihr Verhalten bewusst an Absichten auszurichten, also zu wollen und zu handeln. Wenn Personen handeln, dann verfügen sie über einige Elemente ihres Umfelds und über andere nicht. Sie haben es mit Umständen zu tun, die sie selbst hervorgebracht haben, und ihnen begegnet in Handlungssituationen eine Reihe von Elementen, auf die sie in ihrem Handeln keinen Einfluss haben. Sie sind Gegebenheiten ausgesetzt, die zum Teil auch von ihnen oder anderen Personen beeinflusst worden sind. Insofern finden wir in Handlung immer schon eigentümliche Verbindungen vor, die sowohl mit dem Prädikat frei als auch mit dem Prädikat unfrei bzw. gemacht oder gegeben belegt werden können. In welchen Fällen das Prädikat frei rechtfertigungsfähig zu vergeben ist, hängt insofern entscheidend von den jeweiligen Anwendungskontexten ab. Handeln ist eine Praxis von Personen, die als Akteure im Raum der Gründe eine besondere Rolle in der Welt der beobachtbaren Ereignisse spielen. Sie sind in der Lage, intentional und planvoll sowie mit, im Unterschied zum Tier, einzigartiger Eingriffstiefe, Zustände und Ereignisse herbeizuführen und zu verändern. Menschliche Handlungen sind also Manifestationen des Willens. Und es ist nicht sinnvoll, den Bereich der Handlungen zu verlassen, wenn man über den menschlichen Willen oder die menschliche Freiheit befinden möchte. Denn ohne Handeln hängt der Wille gleichsam in der Luft. Darauf ist von neurophilosophischen Kritikern an allzu naiven Vorstellungen zum menschlichen Willen völlig zu Recht hingewiesen worden. Wollen ist eine bewusste oder unbewusste Absicht, die sich immer auf etwas richtet. Wollen ist insofern eine abstrakte Bestimmung, die nur im Zusammenhang von Handlungen zu verwenden und zu verstehen ist. Ein folgenreicher Vorzug dieser Einbettung besteht meines Erachtens nicht zuletzt darin, dass Handlungen eben beobachtbar sind und damit immer auch Gegenstände naturwissenschaftlicher Untersuchung sein können. An Handlungen lassen sich dann auch die eigentümliche Verbindung von neuronalen Mechanismen, Sprache und Bewusstsein auf verschiedenen Ebenen beobachten. Zweitens, die naturalistische Herausforderung. Bei der Beantwortung von Fragen nach dem, was es gibt, sind die verschiedenen Ansätze des wissenschaftlichen Realismus bislang die verlässlichsten Ausgangspunkte. Sie verfügen inhaltlich und formal aber nur immer über einen begrenzten Spielraum. Wissenschaftliche Disziplinen wie Physik, Biologie, Chemie oder eben auch die Neurowissenschaften können aufgrund ihrer formalen Mittel immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit erfassen und sind nicht in der Lage, die humane Lebensform in ihrer ganzen Komplexität überhaupt zu thematisieren. Aus naturalistischen Sichtweisen folgt der Sache nach keineswegs das Primat einer bestimmten naturwissenschaftlichen Disziplin, auch wenn das in der Wissenschaftsgeschichte immer wieder behauptet worden ist, wie etwa im Fall der Physik oder der Biologie. Ich möchte deshalb für einen integrativen Naturalismus werben, der vom Ansatz her verschiedene rechtfertigungsfähige Zugangsweisen zur Wirklichkeit zulässt. Der integrative Naturalismus ist eine Theorie verschiedener Aspekte, der zufolge Phänomene, die auf unterschiedliche Weise zugänglich sind, sich in der Theorie nicht vollständig zur Deckung bringen lassen. Im integrativen Naturalismus werden entsprechend Bewusstsein, Wille, Handlung und Ereignis als eigenständige Aspekte eines komplexen Phänomens behandelt, was im Übrigen auch bedeutet, dass Philosophie und Neurowissenschaften beispielsweise nicht über dieselben Sachverhalte reden. Die bewusste Absicht, in einer gegebenen Situation sich auf spezifische Weise verhalten zu wollen und sich tatsächlich auch so zu verhalten, ist ein Vorgang, der sich sowohl im Raum der Gründe, für den die Geistes- und Sozialwissenschaften Experten sind, als auch im Raum der Ursachen, für den die Naturwissenschaften Experten sind, manifestieren. Es ist allerdings so, dass der Raum der Ursache und der Raum der Gründe keineswegs beziehungslos gegeneinander vorgestellt werden können, sondern Züge, Mechanismen im Raum der Ursachen lassen sich natürlich immer nur unter den Bedingungen des Raums der Gründe formulieren. Entsprechend sind Erklärungsweisen, die bei der Veränderung von unbelebten Körpern erfolgreich eingesetzt werden können, etwa in physikalistischen Modellen, nicht hinreichend, um die Bewegung von belebten Körpern oder selbstbewussten Lebewesen zu erklären. Deshalb ist auch nicht zu erwarten, dass sich die Verhaltensweisen von Personen in ihrem Zustandekommen allein unter Heranziehung physikalistischer Modelle erklären lassen. Drittens, Neurowissenschaften und Philosophie. Handlungen sind psychophysische Vorgänge über viele Ebenen hinweg, bei deren Erfassung sich zwangsläufig Repräsentationsprobleme einstellen. Das Repräsentationsproblem besteht darin, dass ein Phänomen A auf einer bestimmten Ebene, wie etwa was Bestimmtes zu wollen, auf anderen Ebenen wirksam ist, ohne dort als Phänomen A vorzuliegen. Ich will nur einmal etwas, wenn ich etwas Bestimmtes will, aber es wirkt sich eben auf viele Ebenen aus. Und Repräsentationen verbinden Elemente oder Bereiche, ohne dass ich genaueres über das Format oder den Status der Veränderungen sagen ließe. Eine besondere Schwierigkeit beim Umgang mit dem Repräsentationsproblem ergibt sich aus dem Umstand, dass die Zugangsweisen tatsächlich interdisziplinär verteilt sind. Das semantische Feld, das bei Handlungsanalysen zur Anwendung kommt, umfasst sowohl den Raum der Gründe als auch den Raum der Ursachen. Während Bestimmungen wie Person, Erlebnis, Wille, Motiv, Einstellung, Absicht, Wunsch, Intention, Verhalten, Grund, Glauben, Wissen, Können, Ziel, Zweck, Zurechenbarkeit, Verantwortung oder Zeit sich wesentlich auf den Raum der Gründe beziehen, fallen Begriffe wie Ursache, Bewegung, Kausalität, Ereignis, neuronaler Mechanismus, Körperbewegung, Zeit, objektive Zeit oder Raum in den Raum der Ursachen. Einige Bestimmungen, wie eben etwa Zeit, Verhalten oder Bewegung, lassen sich sowohl dem Raum der Gründe als auch dem Raum der Ursachen zuordnen. Es kann denn auch noch nicht als entschieden gelten, welche Aspekte menschlichen Handelns, neurowissenschaftlichen Verfahrensweisen letztlich zugänglich sind. Entsprechend ist auch die konkrete Aufteilung bzw. Zuweisung von Teilaufgaben in der interdisziplinären Kooperation zwischen Neurowissenschaften, Psychologie, Psychiatrie, Philosophie des Geistes und Ethik in weiten Bereichen noch völlig offen. In den letzten Jahrzehnten haben sich gleichwohl die Handlungskonzeption der Neurowissenschaften und der philosophischen Theorie deutlich aufeinander zubewegt. Das hängt nicht zuletzt damit zusammen, dass sich in beiden Disziplinen der Zusammenhang von Wahrnehmungen, Einstellungen, Haltungen und Handlungen immer stärker herauskristallisiert hat. In den neurowissenschaftlichen Handlungserklärungen wird zunehmend darauf verzichtet, einfache Input-Output-Modelle zu unterstellen. Das gilt für die allgemeine Handlungskonzeption genauso wie für die Erklärung konkreter sensomotorischer Funktionen. Auch in neurowissenschaftlicher Perspektive erscheinen Handlungen als ein komplexes Phänomen, das sich aus verschiedenen Bestimmungen mit unterschiedlichen Zugangsweisen zusammensetzt. Bei Handlungen haben wir es mit Vorgängen zu tun, die über eine phänomenale Außenseite und eine allenfalls in Teilen mittelbar zugängliche Innenseite verfügen. Neurowissenschaftlicher Fortschritt hat in den letzten Jahren zu einem Großteil darin bestanden, neue Wege offenzulegen, auf denen sich den verborgenen Ebenen menschlicher Handlungen genähert werden kann. Analysen menschlichen Handelns stellen mithilfe experimenteller Verfahren und methodischer Konstruktion eine Beziehung zwischen beobachtbaren Verhalten und einem zunächst unsichtbaren, aber zumindest in Teilen wissenschaftlich zugänglichen Phänomenbereich her. Neurowissenschaftliche Handlungskonzeptionen sind keineswegs auf einfache neuronale Mechanismen festgelegt, wie Philosophen gerne unterstellen. Vielmehr wollen sie dem Sachverhalt Rechnung tragen, dass Verhaltensweisen von Personen sich sensomotorisch immer schon in einem begrenzten Raum von Bewegungsoptionen zutragen. Weil Repräsentationsbestimmungen auf unterschiedlichen Ebenen und eben den unterschiedlichen Bestimmungen auftreten, sind wir bei ihrer Erfassung auf verschiedene semantische Felder angewiesen, die insbesondere Disziplinen wie die Molekularbiologie, die Psychologie und die Philosophie des Geistes bereitstellen. Ein wichtiger Aspekt des Ineinandergreifens unterschiedlicher Handlungskomponenten ist das Verhältnis von Funktionen des Bewusstseins und neuronalen Mechanismen auf der einen Seite und der Architektur des Gehirns auf der anderen Seite. Zwischen beiden Bereichen herrschen unabhängig von ihrer unterschiedlichen Beschaffenheit Entsprechungen, die zumindest in Teilen neuroanatomisch zugänglich sind. Ich möchte das überspitzt dahingehend formulieren, dass wir es geradezu mit neuronaler Bildung zu tun hat. In dem, was wir wollen und tun, nehmen wir Einfluss auf unsere neuronale Anatomie und vor allem auf die Konnektivität unseres Gehirns. Es ist also keinesfalls so, dass Synapsen in irgendeiner Form über unser Schicksal vorab entscheiden. Der neurowissenschaftliche Ansatz hat die Welt neuronaler Architektur, Funktionen, Mechanismen und Konnektionen vor Augen. Mit ihm sollen die neuronalen Grundlagen menschlichen Verhaltens entschlüsselt werden. Dabei wird aber auch von neurowissenschaftlicher Seite eingeräumt, dass ein soziokultureller Rahmen als handlungskonstitutiv zu akzeptieren ist. Das wird von Philosophen gerne übersehen. Ein kurzes Zwischenresultat. Was tragen die Neurowissenschaften zum Verständnis des Zusammenhangs zwischen Absichten und Handlungen bei? Ich würde sagen, noch vergleichsweise wenig, denn sie haben allein schon aus technischen Gründen keinen Zugang zur Lebenswelt. Viertens, Lebenswelt und Neuromechanismen. Personen begleiten ihre Handlungen nicht durchgängig mit ausdrücklichem Bewusstsein. Darauf weisen die Neurowissenschaften zu Recht immer wieder hin. Gleichwohl sind Personen prinzipiell in der Lage, zumindest im Nachhinein sich und andere Personen nach Gründen zu fragen. Für Handlungen lassen sich Gründe angeben und ihre Gründe erschließen sich einer Person sogar oft nur im Dialog mit anderen Personen oder zuweilen gar nicht. Es besteht dennoch ein grundsätzlicher Unterschied zwischen nicht ausdrücklich bewussten, aber wirksamen Motiven, Absichten, Handlungen auf der einen Seite und bloßen Neuromechanismen auf der anderen Seite. Auch der äußere Beobachter begreift Verhaltensweisen von Personen nicht als bloße Ereignisse, selbst wenn er keinen Zugang zu den Gründen ihres Handelns findet. Seine Reaktion im Fall eines herabrollenden Steins oder eines Steins, der ihm von einer Person vor die Füße geworfen wird, unterscheiden sich grundsätzlich und er ist sich in der Regel unmittelbar darüber im Klaren, ob es sich um ein Ereignis oder eine von einer Person herbeigeführte Handlung handelt. Zweifel werden ihm nur kommen, wenn er das, was den Stein in Bewegung gesetzt hat, nicht erkennen kann. Weil Personen über Gründe verfügen, finden in der Welt der Ereignisse Handlungen statt. Mit welchen spezifischen Mechanismen sich die Gründe kausal manifestieren, lässt sich bislang nicht konkret ausmachen. Und hier öffnet sich sicherlich auch ein weites Feld für die Neurowissenschaften. Aus den Manifestationen von Gründen kann gleichwohl schon entnommen werden, dass es bei der Analyse von Handlungen nicht um das Bewusstsein geht, gänzlich frei zu sein. Zumal Freiheitsbewusstsein als solches ein sehr unbestimmtes und zunächst folgenloses Erlebnis ist. Es geht vielmehr darum, was die handelnde Person von den äußeren und inneren Ursachen weiß und wie sie sich konkret zu ihnen verhalten kann. Wissen machen das Wollen nicht unfrei, sondern erweitert die praktischen Einflussmöglichkeiten. Personen sind aber immer der Gefahr ausgesetzt, sich über die Gründe und Motive zu täuschen, die ihrem Verhalten tatsächlich zugrunde liegen. Aber sie erleben ihre Handlungen in der Regel als unmittelbar von ihnen hervorgebracht und verfügen kriterienlos über das Bewusstsein, Urheber der eigenen Handlung zu sein. Dieses Bewusstsein ist unabhängig von Unsicherheiten des Wissens handlungsrelevant, weil es den Blick auf die jeweilige Situation verändert. Wenn ich die Welt selbstbewusst erlebe, hat sich die Welt praktisch für mich verändert. Ich muss mich verhalten. Das ist ein phänomenologischer Gemeinplatz, den wir ja sehr ausführlich von Jean-Paul Sartre entwickelt bekommen haben. Es ist nur unschwer zu bestreiten, dass zumindest einige meiner Handlungen von mir hervorgebracht werden. Zudem gehört es zu meinem Selbstverständnis, dass ich über die Möglichkeit verfüge, meine Situation in der Welt der Ereignisse zu verändern. Dabei unterscheide ich gemeinhin zwischen dem, was ich verändern kann, und dem, was mir zwangsläufig vorgegeben ist. In Normalfällen weiß ich, ob ich etwas auf den Boden werfe oder ob mir etwas entgleitet und auf den Boden fällt. Schon an den lebensweltlich vertrauten Phänomenen des Wahrnehmens und Verweisens wird ersichtlich, dass Personensein in der Welt der beobachtbaren Ereignisse sich ohne den subjektiven Standpunkt, sich unter anderen Objekten verhalten und selbstständig bewegen zu können, nicht erschließt. Die Selbstverständlichkeit der Lebenswelt sind, wie ich meine, der Normalfall, nicht etwa die Ausnahme. Das ändert sich allerdings an den Rändern des Bewusstseins. Die Neurowissenschaften können uns an den Randzonen personalen Lebens zumindest im Augenblick nicht helfen. Das hängt vor allem auch mit dem schwierigen Problem zusammen, Fremdpsychisches zu verstehen. Fremdpsychisches ist quasi der Schatten des menschlichen Selbstbewusstseins. Das Fremdpsychische äußert sich als epistemische Unsicherheit, in welcher Weise ich Zustände, die ich mir zuschreibe, anderen Personen zuschreiben kann. Es besteht dem Erleben und dem Wissen nach eine Kluft zwischen der ersten Person einerseits sowie der dritten Person andererseits. Die zweite Person ist im günstigen Fall dann dazu in der Lage, hier zwischen erster und dritter Person zu vermitteln. Die Kluft wirft grundsätzliche Fragen auf die wir noch nicht gut antworten können. Wie können wir wissen, dass es außer uns andere Wesen gibt, die über die gleichen mentalen Zustände verfügen wie wir selbst oder eben nicht? Haben andere Wesen Gedanken, Gefühle oder andere mentale Zustände wie die, mit denen ich vertraut bin? Kann die Weise, in der ich den Zusammenhang meiner mentalen Zustände mit meinem Körper erlebe, die Basis für die Erkenntnis vom Fremdpsychischen sein? Und wie kann ich die kriterienlose Vertrautheit mit meinen mentalen Zuständen auf die Interpretation des Verhaltens anderer Wesen übertragen? Wir müssen Mimik, Lautgebung, Gestik und so weiter neu interpretieren und bewerten. Dabei geht es vor allem um genaue Wahrnehmung, behutsame Interpretation von erratischem Verhalten, Korrektur von Vorannahmen, etwa bei reaktiven Haltungen wie Empörung und körperlichem Abwehrverhalten. Jenseits der kommunikativen Normalfälle befindet man sich in einem fremden Land, in der Situation einer radikalen Übersetzung, um hier mal auf Quine Bezug zu nehmen. Die ethische, hermeneutische und therapeutische Aufgabe besteht darin, wie kann und muss ich mich zu mir, zumindest in Teilen fremder Ausdrucksformen personalen Lebens, verhalten. Es wird häufig behauptet, dass das Auslesen neuronaler Vorgänge hier weiterhelfen können. Ich hatte schon darauf hingewiesen, dass das aus technischen Gründen nicht zu erwarten ist. Ich komme damit zu meinem fünften und letzten Abschnitt, Le Penseur, der Denker. Das Verhältnis von Sprache und Verhalten ist in einer analytischen Philosophie am Beispiel von Rodins eingängiger Plastik Le Penseur diskutiert worden. Was hat der Denker vor? Der Denker stützt den Kopf in seine Hand. Dies ist ein beobachtbarer Vorgang in der Welt der Ereignisse. Wir nehmen das als ein Anzeichen dafür, dass er nachdenkt oder in Gedanken versunken ist. Seine Haltungen und Verhaltensweisen verweisen auf interne Zustände, die sich auf verschiedenen Ebenen abspielen, von neuronalen Mechanismen bis zur geregelten Abfolge von Gedanken. Die verschiedenen Ebenen sind dabei nicht austauschbar. Der Denker ist in dem, was er tut, weder auf seine neuronalen Mechanismen noch auf die bloße Präsenz von Gedanken reduzierbar. Wir gehen nicht davon aus, dass er im Zustand einer Untätigkeit ist, sondern unterstellen, dass er mental aktiv ist. Er tut etwas, willkürlich oder unwillkürlich. Der Denker weiß, wie seine Haltung auf andere Personen wirkt. Insofern könnte er diese Haltung bewusst dafür einsetzen, andere Personen über die Gedanken, denen er wirklich nachgeht, zu täuschen. Etwa kann er auf die Weise verdecken, dass unmittelbar eine Flucht oder ein Angriff bevorsteht oder einfach anzeigen, dass er nicht angesprochen werden möchte. Welche Interpretation seiner Haltung schließlich plausibel ist, hängt vom richtigen Verständnis der Situation ab, in der er sich befindet. Allein schon das Wissen, an welchem Ort er sich zu welcher Zeit befindet, grenzt den Interpretationsraum deutlich ein. Weitere Engführungen ergeben sich aus der Kenntnis von der sozialen Rolle, in welchem der Denker sich gerade befindet, also alles Bestimmungen des Raums der Gründe. Die Haltung des Denkers zeigt deutlich an, dass er nicht unmittelbar auf Situationen seiner Umwelt reagiert. Er ist zumindest mental in einer eigenen Welt. Er denkt nach und stellt sich Fragen, auf die er offenbar, zumindest unmittelbar, keine Antwort hat. Wie seine Antwort ausfällt oder ob er überhaupt eine Antwort findet, ist offen und damit auch, was er als nächstes tun wird. Seine Antwort wird davon beeinflusst, was er bei vergleichbaren Problemstellungen vorher oder bislang getan hat und wie er sich daran erinnert. Damit ist jedoch nichts festgelegt. Der Denker kann in voller Absicht den alten Routinen folgen oder sich bewusst dafür entscheiden, dieses Mal ganz anders zu handeln. Sein Denken wird sich auf letztlich unvorhersehbare Weise in der Welt der beobachtbaren Ereignisse auswirken. Rodins Denker ist das Sinnbild nachdenklicher Personen, die aufgrund ihres Reflexionsvermögens sich in der Welt, von der Welt, eine Meinung zu Wünschen und Initiativen bilden und sich praktisch in diese Richtung weiterentwickeln. Bei der Beantwortung der Frage, was der Denker vorhat, muss daher eine Vielzahl von unterschiedlichen Bestimmungen herangezogen werden. Wille, Absicht, Handlung, Gedanken, Ausdrucksformen, subjektiver Standpunkt und vor allem beobachtbares Verhalten. Aufgrund des Ineinandergreifens von Sprache, Absichten und Verhalten können Personen miteinander kooperieren. Die objektiven Ausdrucksformen im sozialen Raum verleihen den Absichten und dem Verhalten von Personen unter normalen Bedingungen Stabilität und Kontinuität. Das heißt, mein Wille hängt nicht von subjektiven Konstitutionsbestimmungen allein ab, sondern wird ganz deutlich auch davon formiert, wie sich dieser Wille in sozialen Interaktionen stabilisiert. Meine Erwartungen manifestieren sich durchgängig in begrifflichen Denken und können entsprechend thematisiert, bestärkt oder verworfen werden. Absichten oder Intentionen sind keine vereinzelten Einstellungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt auftreten, um dann wieder spurlos zu verschwinden, sondern kontinuierliche Bestimmung in einem stetigen Fluss von Empfindungen und Gedanken, welche sich in einem offenen oder versteckten Sprachverhalten äußern. Aufgrund dieses Sachverhalts kann der Denker prinzipiell Auskunft darüber geben, was er gerade tut oder zu einem früheren Zeitpunkt getan hat. Diese Auskunftsmöglichkeit verliert sich allerdings an den Rändern des Lebens einer Person. Und zwar, und das ist wichtig, in Form und in Inhalt. Es ist durchaus möglich, dass wir es in diesen Zuständen noch mit Gründen zu tun haben. Wir finden aber keinen Zugang zu diesen Gründen. Deshalb äußern sich dementielle Erkrankungen auch als Abschied der erkrankten Person aus dem Raum kommunizierbarer Gründe. Um verstehen zu können, was der Denker tut, ist vor allem zu berücksichtigen, dass er sich zu den äußeren Umständen bzw. Ursachen seines Lebens verhalten kann und somit in der Lage ist, ihre Wirkung zu beeinflussen oder zumindest einzugrenzen. Die Aufdeckung von äußeren Ursachen oder determinierenden Bestimmungen, die auf mein Leben Einfluss nehmen, entlastet mich nicht, sondern bürdet mir Verantwortung auf, mich auf diese einzustellen und mich praktisch auf der Höhe meiner tatsächlichen Handlungsmöglichkeiten verhalten zu können. Meine Absichten werden nicht entlastet, etwa ich konnte nicht anders, sondern mit Verantwortung belastet. Auch dieser Sachverhalt ändert sich natürlich an den Grenzen des Lebens von Personen. Das Wissen und Determinationsszenarien ändert die Determinationsszenarien für die handelnde Person buchstäblich von Grund auf. Mit dem Wissen stellen sich unmittelbar Perspektiven möglicher Weiterentwicklungen ein. Damit wird die handelnde Person selbst ein Faktor in den jeweiligen Determinationsszenarien und das muss die Philosophie und die Neurowissenschaften, wie ich meine, gleichermaßen interessieren.
Professor Dieter Sturmer mit seinem Thema: Was wissen die Neurowissenschaften über das Wollen? Vorgetragen hat er auf einer Veranstaltung der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft in Heidelberg und dem Institut für Medizingeschichte und Wissenschaftsforschung vom 2. bis 5. April 2014. Die Veranstaltung in Hannover wurde gefördert von der Volkswagen Stiftung und stand unter dem Oberthema Randzonen des Willens, Entscheidung und Einwilligung in Grenzsituationen der Medizin.